Born Ready sogar, sehr gut, perfekt. Also, herzlich willkommen zur 75. HDVDL-Podcast-Episode. Heute eigentlich mit einem ganz speziellen Gast, mit dem Rudi Reif. Ich freue mich mega, dass du im Podcast bist, Rudi. Ich würde sagen, wir starten doch direkt mit der Frage, die wir vom letzten Podcast-Gast mit auf den Weg bekommen haben. Die Frage war, was bedeutet für dich Nachhaltigkeit? Ich glaube, es trifft es relativ gut, gerade mit dem Thema, wieso wir heute den Podcast zusammen aufnehmen.
Ja, hey, hallo Stefan, danke vielmals, dass ich hier bei deinem Podcast mitmachen darf. Ich bin ein grosser Fan von Podcasts. In heutiger Zeit, wo man irgendwie nur so Kurzmeldungen gehört, ist es erfrischend, mal eine Diskussion ein bisschen tiefer reinzugehen. Von dem her freue ich mich mega. Ja, Thema Nachhaltigkeit ist ein schönes Wort. Zuerst mal mit dem in Kontakt gekommen bin ich an der Uni Bern, habe im Nebenfach Allgemeine Ökologie studiert, beim Krippendorf. Und dann habe ich, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Schmidheini ist das aufgetaucht. Der hat dann für du noch irgendetwas Krebs gemacht, so einem Sustainability Board. Und, ja, 70er Jahre Club of Rome, Carbon Tax, die Idee, das hat mich immer beschäftigt. Bis heute, wo es jetzt langsam ein bisschen Realität wird, dass das wirklich Text wird, einfach leider aus anderen Gründen, aber es wird Text. Und ja, Nachhaltigkeit, es gibt ja eigentlich die drei Gebiete, also das Soziale, das Ökonomische und das nachher auf der ökologischen Seite. Und hier bei uns in der Schweiz, also jetzt natürlich auf das Thema Aquakultur auch bezogen, ist der soziale Aspekt, wird jetzt nicht wahnsinnig darüber wollen, viel Wort verlieren. Das sind natürlich, wenn man das zum Beispiel bei Seaspiracy gesehen hat, oder das Sklaverei ist ein Thema, Leute, die gezwungen werden, um auf einem Schiff zu arbeiten, etc. Das ist natürlich der absolute Horror. Und als Konsument weiss man das natürlich oft nicht, weil der Fisch ist von irgendwoher importiert worden, auch bei anderen Produkten natürlich, nicht nur bei Lebensmitteln und nicht nur bei Fisch. Aber das ist der soziale Aspekt bei der Nachhaltigkeit, was hier in der Schweiz, würde ich sagen, grossenteils auf der guten Seite sein, oder mit unseren ganzen sozialen Netzwerken und Institutionen. Und ja, es gibt auch immer noch Armut bei uns, aber ich denke, das Thema ist im Vordergrund ist sicher die ökologische Seite von der Nachhaltigkeit für uns. Und ja, da weiss ich gar nicht recht, wo anfangen und wo aufhören. Könnte ich natürlich einfach mehr als 2 Stunden darüber reden. Was jetzt speziell bei unserem Projekt wo wir Wert darauf legen, ist, wir wollen, dass unser Produkt, also unser Fisch am Schluss einen besseren Fußabdruck hat. Sei es das Klimaabdruck, CO2-Abdruck oder eben auch in anderen Hinsichten. Wir planen ein LCA zu machen, zusammen mit einer Uni, wo wir sowieso wollen, sagen wir mal, regelmässig zusammenarbeiten und Gelegenheit geben für Masterarbeiten oder dann vielleicht sogar eine Doktorarbeiten. Und hoppala, dass du manchmal auch Pause drücken.
Nein, ich mache da einfach One Take. Ich will authentisch sein, das ist
das Wichtigste. Das stimmt. Ja, bei unserem Projekt Nachhaltigkeit, ein wichtiges Thema ist sicher die Energie. Das ist gerade beim Lachs aus einer Kreislaufanlage ist das ein Kriterium, weil du brauchst mehr Strom für so einen Betrieb. Oder wenn du jetzt einfach eine Netzkäfig im Meer raus, da brauchst du vielleicht Diesel, Benzin etc. Hast viel mehr Transport. Aber Strom brauchst du nicht so viel. Hingegen bei einer Kreislaufanlage, wenn wir eine planen, brauchst du ein bisschen mehr Strom. Weil du hast viele Pumpen, du hast Blowers für die Biofilter etc. Du musst kühlen oder heizen. Und da haben wir darauf geachtet, dass wir möglichst ein smartes Energieinfrastruktur-Setup anbringen. Und das, der erste Schritt war eigentlich, wo wollen wir überhaupt die Anlage anstellen.
Ja, bevor wir auf das kommen, vielleicht für die, die jetzt noch gar nicht wissen, um was es geht oder ja, ich nicht würde kennen, vielleicht kann ich so ein bisschen zurückgehen. Ich weiss nicht, es ist ungefähr, ich sage jetzt vor 1,5 Jahren oder so gewesen, oder vor einem guten Jahr, wo ich bei dir im Flex-Office noch gewesen bin. Und ich vergesse nie, wir sind irgendwie am Abend einmal bei dir dort im Büro gehockt Und dann hast du mir so einen Presse gezeigt. Das weiss ich noch. Mit deinem Projekt, wo du am Planen warst. Und für mich war das etwas, wo mega spannend war, weil es einfach etwas ist, was ja jetzt nicht tagtäglich ist. Und für mich jetzt als Banker sowieso nicht irgendwie etwas ist, wo ich mich gross drin auskenne oder so. Also ist heute noch so. Aber dort hast du mich so auf eine mega spannende Reise mitgenommen und hast mir so ein bisschen erzählt von deiner Vision, von deinem Traum, wo mich bis heute sehr gepackt hat. Und jetzt haben wir eben vor kurzem haben wir auch wieder ein bisschen intensiver Kontakt gehabt, mit gewissen Sachen, von denen wir gesehen. Ich freue mich mega, mega, dass wir den Podcast heute machen. Und ich freue mich auch eben von deiner Expertise, von deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, ein bisschen dafür zu hören. Vielleicht wollen wir zum Starten mal so ein bisschen sagen, was überhaupt so ein bisschen dein Plan, deine Vision ist, dass man da so ein bisschen einen guten Einstieg findet.
Sicher, ja. Ich denke, der Background ist doch eigentlich wichtig. Wir sind gerade richtig reingestürzt mit drin. Ja, ich selber, Rudi Reif, bin im Kanton Bern geboren, bei der Zolladonis Gymi, ein paar Jahre Uni zu Bern gemacht. Und dann bin ich ein Austauschjahr gemacht auf Südamerika. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich eigentlich gewusst, hey, der Universitätsbetrieb, das ist nicht für mich. Und habe mich selbstständig gemacht. Und bin dann eigentlich die letzten 25 Jahre selbstständig gewesen. Musikbranche, Eventbranche. Und habe dann etwa im 2014, habe ich mich so ein bisschen langweilig gefühlt und habe gefunden, hey, jetzt muss ich irgendetwas anderes machen. Und habe rumgeschaut und ich bin seit kleiner Bub, und ich tauche. Meine Eltern waren Tauchpioniere gewesen. Die haben mich immer mitgenommen, die ich noch nicht durfte, richtig tauchen mit Flaschen. Aber sie haben mich gleich mitgenommen. Und wir haben ja auch im Sinai, in der Wüste, im Sand, im Schlafsack geschlafen. Einer bei den Israelis und einer bei den Ägyptern im Militärcamp, je nachdem, wer es gerade das Gebiet hatte. Dann hat es noch keine Hotel gegeben in Hurghada und Sharm el-Sheikh. Und ja, dann sind wir mit dem Schlauchboot tauchen, hatten Kompressen dabei für das Schlauchboot, um die Flaschen zu füllen. Und das hat mir sehr eine tiefe Beziehung gegeben zu allem, was aus dem Wasser kommt. Und bis heute eigentlich gerne tauchen. Und auch wenn ich leider nicht so viel dazu komme und die ganzen Korallenriffe auch nicht das sind, was ich dann war. Ich bin dann noch einmal zurück auf Hurghada tauchen. Und dann haben sie mir gesagt, sie gibt über 400 Hotels. Und sie haben nochmals so viel geplant. Es war wirklich ein Schock gewesen, das wieder zu sehen. So. Und ja, das so ein bisschen als ein Teil, das Tauchen, das hat mich sehr stark ans Wasser gebracht. Und das Zweite ist das Fischen. Ich bin ein leidenschaftlicher Fliegenfischer und bin auch ein paar Monate natürlich auf Lachs fischen, vor allem in Norwegen, auch mal in Island gewesen. Und habe einfach gesehen, allgemein bei der Fischerei, wie die Bestände unter Druck gekommen sind über die Jahre, wie es bei gewissen Spezies Bestrebungen gibt für eine nachhaltige Nutzung und bei gewissen, die sind ausgerottet worden bereits, oder man ist dran. Und es ist tragisch, weil im Endeffekt drei Viertel vom Planeten ist bedeckt mit Wasser und man muss jetzt nicht wahnsinnig intelligent sein, um zu verstehen, dass das doch eine gewisse Wichtigkeit hat. Oder? Man sagt ja, nicht vergeblich, die Lunge der Welt ist nicht der Amazonas, es ist nicht der Wald, es ist das Meer, oder, das Sauerstoff produziert für uns. Und ja, da müssen wir Sorge haben. Müssen wirklich Sorge haben. Das hat mich extrem beschäftigt. Und dann bin ich 2014 eben so ein bisschen auf der Suche nach einer neuen Challenge. Hat ein Freund von mir hat mir einen Businessplan gegeben zum Lesen für den Bau von der Lachszucht in der Schweiz. Und das hat mich voll begeistert. Und habe mich dann dort reingeschafft und reingelesen. Und im 15. Habe ich dazu gesagt und bin in dem Projekt swisslachs.ch, die sind heute auf dem Markt, ist ein wunderschönes Projekt geworden, extreme Pionierleistung, habe dort dürfen mitschaffen, 3 Jahre, und habe den Markt gut kennengelernt, Technologie von so Kreislaufanlagen, was es da alles gibt, und auch den ganzen Weg von einer Bewilligung für so ein Projekt können zu realisieren, oder? Und bitte, ja, es ist ein bisschen weit weg vom Schuss, bitte zurück auf Zürich. Es ist doch 2,5 Stunden Fahrt im besten Fall und mittlerweile mit dem Gotthard dazwischen ist es meistens mehr geworden. Bin ich zurück auf Zürich gekommen nach der Markteinführung im 2018 und hatte aber irgendwie, ja, es hat mich nicht losgelassen. Es ist einfach, hat mich begeistert, die Materie. Ich habe verschiedene Projekte angeschaut, verschiedene Spezies auch, oder? Es gibt ja nicht nur Lachs. Und, bin aber zuletzt, wieder beim Lachs gelandet. Es ist der meistkonsumierte Fisch in der Schweiz. Und, sehr interessanter Markt. Ja. Hat Platz noch für
zwei. Ist ein bisschen los da.
Ja, ja, da in Zürich, tanzt der Bär. Und da gewinnt der FCZ oder der Prinz ist schnell.
Das sind gerade unter, gell?
Das ist das zweite Mal schon.
Ah, wirklich? Ja.
Gut, ja, und wie gesagt, das hat mich halt begeistert, die Materie, und ich habe in der Folge entschlossen, hey, ich starte noch mal selber das Projekt. Mhm. Und bin dann auf Standortsuche gegangen, in der ganzen Schweiz, mehrere Standorte angeschaut. Vorher haben wir ja schon Nachhaltigkeit kurz angesprochen gehabt, und da fließt jetzt eigentlich wieder ein bisschen zusammen. Es ist, in meinen Augen ist das Allerwichtigste bei so einem Projekt ist der Standort, weil du bleibst dort nachher. Und das Projekt, vor allem die Betriebskosten, hängen im Wesentlichen davon ab, was du für einen Standort aussuchst. Und beim Lachs, das ist ein Kaltwasserfisch, braucht man kaltes Wasser. Und bei der Technologie, bei der Kreislaufanlage, rezykliert man ja das Wasser, oder? Das ist das berühmte Marketing. Mhm. 99% vom Wasser ist recycelt, das stimmt auch. Und dann wird natürlich das Wasser in den Tanks wird automatisch immer wärmer. Oder? Einerseits wegen dem Metabolismus vom Fisch, wo er halt frisst und Wärme abgibt. Und andererseits von der ganzen Technologie, sei es jetzt eine Pumpe oder ein Gebläse. Das Wasser wärmt sich auf, und wenn du nicht kaltes Wasser hast, um das können passiv abkühlen, dann musst du das Kühlgerät haben und brauchst den Strom. Und dann, wie wir gesagt haben, das ist Nachhaltigkeitsaspekt. Also, dann bekommt der Fisch als Sendprodukt natürlich einfach einen entsprechenden, grösseren Footprint über. Je nachdem, was für Strom brauchst, hast du noch grosse Unterschiede, oder? Also, in den Ländern, wo du irgendwie Gas oder was auch immer gebraucht wird, für die Energie herzustellen, hast du natürlich eine grössere Belastung, wenn du jetzt in der Schweiz mit Wasserkraft oder im besten Fall fährst du mit Wasserkraft und Wind und Solar. Oder? Und ja, dann habe ich Standort gesucht, wo ich wirklich genug kaltes Wasser habe, dass ich im Sommer nachher nicht in der Produktion ein Problem bekomme und muss das Wasser abkühlen mit einem Kühlgerät, mit Strom. Und da haben wir im Kanton Glarus ein Grundstück angeschaut und Pläne gefunden dazu von einem Rechenzentrum, das sie dort bauen wollten. Es ist dann nicht realisiert worden, aber ich habe mir die Pläne angeschaut und habe gesehen, die haben für die Kühlung von diesem Rechenzentrum eine Seewasserleitung geplant. Und die ist bewilligt worden. Und dann sind wir zum Kanton und haben gesagt, hey, wäre das möglich? Wir suchen überall nach Grundwasser. Wäre das auch möglich, Seewasser zu nehmen, aus dieser Tiefe von 50 Metern, wie die das machen wollten. Und dann haben die gesagt, ja, selbstverständlich. Vor allem, die brauchen ja gar nicht so viel Wasser. Das Rechenzentrum hat sehr viel Wasser gebraucht für die Kühlung, oder? Wir brauchen nicht so viel Wasser. Das ist bewilligungsfähig, durchaus. Und dann haben wir dann noch mit Amt für Bau und Umwelt und dann auch denen, die das Land gehört, und mit allen müssen reden, ob das auch wirklich auch bewilligungsfähig ist, realistischerweise. Und so sind wir dann zu diesem Grundstück gekommen, oder? Wo bei allen anderen oben ausgeschwungen ist. Oder? Wir haben Graubünden haben wir mehrere angeschaut. Und wir haben da mit der Standortförderung der Kantone zusammengearbeitet. Und schlussendlich ist wirklich mit Abstand der interessanteste Standort ist im Glarus. Und dort sind wir jetzt dran, haben wir angefangen, das Projekt zu entwickeln.
Ja. Es war ja mega viel Vorarbeit. Ja. Also weißt du, von deiner Idee, dass du sie jetzt selber umsetzen willst, gewisse Sachen, die du optimieren willst, die vielleicht beim anderen Betrieb gesehen hast, wo man noch könnte besser machen könnte. Bis du überhaupt zu dem Moment gekommen bist, dass du dann gewusst hast, eben das und das Stück Land, das wäre jetzt optimal etc. Also das war ja eine riesige Vorarbeit gewesen, dass du überhaupt zu dem Zeitpunkt kommst. Ist das so ein bisschen für dich, die ganze Planungsphase und so? Weil du hast ja auch wieder ein gewisses Risiko auf dich genommen, indem du eben angefangen hast, ja, wieder, man kann schon sagen, ein Start-up aufzubauen und eben entsprechend das Risiko auch wieder genommen hast. Was war das so ein bisschen für eine Phase gewesen, so? Bist du auch mal so ein bisschen unsicher gewesen? Hast du auch mal so ein bisschen Zweifel gehabt? Oder wie war so ein bisschen der Anfang gewesen, der Start von dem ganzen Projekt?
Ja, also klar, man hat immer wieder Zweifel und weiss nicht, hey, geht es jetzt weiter? Aber wenn es einfach wäre, dann hat es schon jene andere auch gemacht. Oder? Von dem her, ich glaube, du musst ein Ziel vor Augen haben und dann darfst du einfach nicht aufgeben. Du musst einfach hartnäckig sein. Und klar, das allein längt nicht. Oder? Aber ja, ich habe wirklich sehr viel Zeit investiert. Ich habe extrem viel recherchiert. Ich sage Twitter, so die Social-Media-Kanäle, haben mir ein bisschen die Welt geöffnet zu der internationalen Szene. Und dann habe ich angefangen beobachten, was geht international. Oder was gibt es für Kreislaufanlagen, was für Spezies werden schon in Kreislaufanlagen gezüchtet. Wie machen es Dänen, wie machen es Norweger, wie machen es die in Chile. Und haben so auch ein Netzwerk aufgebaut. Ich bin recht kommunikativer Typ. Ich kann auf Leute zugehen und sagen, hey, hallo Stefan. Und mit dir plaudern. Das ist sicher eine von der Stärke, also ein Vorteil gesehen in dieser Phase, dass ich bin ich schüch gesehen und habe die Leute gefragt und haben mir die Infos zusammenziehen, die ich habe gebraucht, oder? Und ich glaube, ich bin einfach ein bisschen der Typ auch, wo ich mache das gerne. Ich schaue mir gerne ein neues Gebiet an und schaffe mich rein. Ich bin kein Ingenieur, ich bin nicht ein Spezialist auf irgendeinem Gebiet, wahnsinnig stark, aber ich bin auf vielen Gebieten verstehe ich etwas und ich kann es so ein bisschen umfassend zusammenziehen. Oder? Das ist, glaube ich, in einer Nutshell. Oder? Etwas, wo brauchst du für so eine Projektentwicklung, wenn du es so von Scratch auf alleine machen willst. Und das ist etwas, was meine grosse Leidenschaft, da habe ich Freude daran.
Also, du hast ja eine mega Ambition. Also, deine Vision ist ja eine sehr grosse, auch was finanziell anbelangt etc. Ist das nie etwas, wo dir ein bisschen in Anführungszeichen Angst gemacht hat, die Dimension, die das Ganze angenommen hat?
Ja, ich muss sagen, es hat sich während der Projektentwicklung ist eine lustige Phase passiert. Wir haben am Anfang musst du mal einfach abschätzen. Mhm. Sagen wir jetzt, du planst dort, wo das Fußballstadion ist, jetzt planst du ein AKW oder irgendetwas, dann musst du mal Annahmen treffen, was das ungefähr würde kosten. Was, das ist mega schwierig, oder? Dann nimmst du mal eine Zahl an. Und ich muss sagen, die ganz erste Zahl, die ich in der Excel-Tabelle reingesetzt habe, habe ich von einem dänischen Anlagenbauer bekommen, so einen Industriewert, und habe dann nachher verschiedene Leute, die ich kenne aus der Baubranche hier in der Schweiz, gefragt, hey, ich will so etwas bauen. Das ist das Innenleben, das ist die Kreislaufanlage. Was schätze ich, was würde es mich kosten, hier noch eine Hauer rundherum zu bauen? Weil im Westlichen ist es das, was du machen musst. Oder? Du hast die Technologie und dann baust du noch eine Halle. Das ist es dort. Oder? Und ja, es war etwa die Hälfte von dem, was wirklich ist. Also wir sind wirklich, es hat sich eigentlich verdoppelt. Was zeigt, ja, da schaust du recht aus der Wäsche. Oder? Ja. Wenn du etwas anfängst und ein paar Monate später realisierst, eigentlich ist es doppelt so teuer. Aber nein, das hat mir nicht wirklich Angst gemacht. Ich bin nicht so. Du bist ein Banker, du bist viel affiner mit den Zahlen. Das ist bei mir nie so im Vordergrund gestanden. Und hat mich jetzt auch nicht, hat mich nicht weiter beschäftigt. Nein. Das war es auch nie gewesen. Und meine Motivation ist die gleiche, ob jetzt etwas für 1'000 oder für 5'000 oder für 500'000 macht mir jetzt nicht wahnsinnig viel Angst. Jetzt mit der Zeit habe ich natürlich schon auch gelernt, es kommt natürlich auch viel Verantwortung mit. Oder? Und aber es ist auch gleichzeitig wieder eine Herausforderung und macht Spass. Ja. Wirklich eine grosse Freude immer noch an diesem Projekt, muss ich sagen. Es ist jetzt ein Team von 3 operativ und macht richtig Freude, zu arbeiten. Alle 3 haben Freude und ich glaube, das ist...
Man sieht ja den Progress. Eben letztes Mal, wo wir uns getroffen haben, physisch ja im Flex-Office, hast du dein Büro-Tischli dort gehabt. Und jetzt mittlerweile sind wir hier an einem sehr coolen Ort mit einem mega schönen Büro. Also man sieht ja, dass etwas geht. Was so ein bisschen für mich oder ich glaube auch für Zuhörerinnen und Zuhörer spannend wäre, so ein bisschen zu hören von dir, ist so, für dich ist aber in einem gewissen Zeitpunkt sicher auch mal noch dann das Thema Investoren etc. Ja, eigentlich so ein bisschen aufkommen, weil schlussendlich eben, wir reden hier über etwas, was sehr kapitalintensiv ist. Du hast eben vorher erzählt, dass du dann dort eben die verschiedenen Grundstücke bist, anschauen etc. Aber wann ist so ein bisschen der Moment gekommen, wo du gewusst hast, hey, jetzt geht es ans Eingemachte?
Ja. Ach, ich habe natürlich, wo ich immer sage, ich habe einen guten Freund von mir, der Can, hat mir, ich habe ihm auch mal auf einer Wanderung, habe ich ihm auch mal von meiner Vision erzählt. Und er hat gesagt, er müsse mir, glaube ich, jemanden vorstellen. Ein guter Freund von ihm, der dann mit ihm auch in der Schule war. Ja, er hat das Gefühl, der könnte mir extrem helfen, weil er halt komplementär viel kann und weiss, wo ich jetzt noch nicht so stark bin. Oder? So der klassische Finanzmensch, der ein paar Jahre bei den Beinen war und hunderte von Finanzmodellen angeschaut hat. Und dann haben wir uns getroffen für ein Bier. Und ein super Typ, der Marcel, hat mir nachher einen recht unter die Arme gegriffen und gesagt, ja komm, ich schaue mal das Modell, das du gebaut hast, an. Oder? Ich habe so mit Excel ein kleines Business Case zusammengestellt und mit allen Zahlen, die ich auch zusammentragen konnte, die ich könnte haben und halt noch viel recherchiert. Und hat das angeschaut und gesagt, hey, Chapeau, also für jemanden, der das erste Mal gemacht hat, habe ich viel richtig gemacht und er würde mir anbieten, er würde das jetzt noch so ein bisschen State of the Art bringen, wie man das heute macht, oder? Und ja, müssen wir halt einfach ein bisschen zusammen, ein paar Stunden zusammen sein, oder? Dass man noch gewisse Sachen kann fragen kann. Und ja, er würde das einfach so machen. Und ich habe dann auch so gesagt, ich habe noch keine Firma gegründet oder so, das war wirklich sehr early stage gewesen. Und ich habe so gesagt, ja, hey, also, aber kommt, irgendwie muss schon etwas haben, oder? Dann zumindest können wir ja vielleicht über einen Anteil reden, oder? Auch in Zukunft, es hat noch nichts gegeben. Und der war so cool gewesen. Er hat gesagt, hey, komm, es ist ein cooles Projekt, ich finde dich sympathisch, ich helfe dir jetzt einfach. Und wenn es dann irgendwie mal wirklich etwas gibt, dann kannst du mir ja immer noch einen Stein in den Garten schmeissen, oder? Also, und ja, es ist auch so ein bisschen sinnbildlich. Ich habe immer geachtet, dass ich dann mit Leuten, die ich zusammengearbeitet habe, dass ich einen guten Groove mitnehmen habe, dass man sich vertraut, dass man auf dieser Ebene arbeiten kann, oder? Und das war sehr ein guter Ratgeber gewesen. Bis heute habe ich jetzt wirklich, wir sind operativ nur ein Team von drei, oder? Aber im Gesamten sind da mittlerweile, ich weiss auch nicht, 30, 40, 50 Leute irgendwie auf eine Art und Weise in Berührung gekommen. Und ich habe immer darauf geachtet, dass, wenn ich das entscheiden konnte, vorausgesetzt, oder, dass es Leute sind, wo das stimmt, wo die gemeinsame Basis von Vertrauen und Sympathie und wo das vorhanden ist. Ich glaube, das ist ein guter Ratgeber. Der schläfst länger gut, weißt, hast weniger Sorgen, weil Sorgen kommen nicht mehr. Es wäre ja langweilig, oder? Ja, das ist, ja, so ganz early stage, das sind so die Zeiten gewesen, wo du froh bist, wenn du Hilfe bekommst von Profis, oder?
Aber dort hast du das schon Vollzeit gemacht, in Anführungszeichen, beziehungsweise hast du wirklich dort schon voll auf die Karte gesetzt oder hast du noch etwas nebendran gemacht? Also?
Ich habe noch einen guten Freund von mir, hat ein Geschäft für Lüftung und Klimatechnik und der hat dann gerade ein bisschen viel um die Ohren gehabt und hat gesagt, hey, könntest du eventuell ein bisschen aushelfen? Ich wäre mega froh, wenn man da ein bisschen den Rücken frei halten würde. Und den habe ich selbstverständlich gemacht. Das ist ein guter Freund von mir. Und dann bin ich so zeitweise bin ich für ihn arbeiten. Also recht, richtige Arbeit. Also bei den auf verschiedenen Baustellen gesehen und habe ihm so ein bisschen geholfen mit gewissen so Projekt, Teilprojektleitung, oder wie wir dem sagen. Hat recht Spass gemacht, haben wir auch ein bisschen den Kopf verlüftet wieder, oder? Aber ja, sonst habe ich eigentlich schon ja, über 100% eigentlich für das Projekt gearbeitet. Ja. Oder ziemlich alles. Haben wir das nie überlegt? Weißt, eben, du hast mich jetzt gefragt, andere Leute haben mich auch schon gefragt. Es ist nie, ich bin einfach gegangen. Einfach vorwärts gegangen und weitergemacht. Und ich glaube auch, wenn man wirklich an einem Punkt angekommen ist, wo du meinst, jetzt bricht der Himmel zusammen oder was auch immer, du musst früher schauen und du musst dein Ziel vor Augen haben und du musst auf das Ziel zugehen und abhocken und über Probleme nachdenken, das bringt dich nicht weiter. Oder? Manchmal musst du halt einfach machen. Und ja, klar, gewisse Probleme, die muss man angehen und beissen, oder? Und andere Probleme, die verschwinden, wie von selber, wie sie kommen, sie gehen sie wieder. Es gibt auch viele Leute, die drehen Probleme um, wo, hey, let it be, weißt
du? Mhm. Ja. Bei dir habe ich das Gefühl, du tust mit deiner Lebenseinstellung, so ein bisschen mit deinem Mindset. Du bist ja ein mega positiver Mensch, weißt du?
Du, ja, ich versuche es. Also ich denke immer, dass Glas halb voll, halb leer, oder? Das ist so das klassische Beispiel. Und das ist ein Entscheid. Nehmen wir durch. Klar, es ist nicht für jeden Entscheid. Jeder hat seine Geschichte. Und wenn du morgen aufwachst und viel Schlechtes erlebt hast, dann ist das Glas wahrscheinlich einfach mal halb leer zum Anfang. Vielleicht bin ich doch ein bisschen auf der Sonnenseite gewesen. Und für mich, ich schaue es so, dass es halb voll ist. Und ganz ein einfaches Prinzip. Aber ich glaube, das ist wichtig und hat mir in vielen Situationen auf dem Leben geholfen. Und eine Dankbarkeit ja. Auch, weißt du? Eine Dankbarkeit können gesund dort sein und hey, jetzt ist super, wir sind in Zürich, ja. Sommer, kann ich sehr baden.
Das ist mega gut, wirklich mega, mega gut. Jetzt sind wir jetzt stecken geblieben, wo ihr, oder wo du besser gesagt, eben da mit Glarus das Ganze aufgeleistet hast, beziehungsweise dort dein Stück Land gefunden hast, wo du das Gefühl hast, hey, das passt mega gut. Was ist noch so ein bisschen das, was du jetzt als Start-Upper und Unternehmer, wo die nächsten Schritte waren, wo hast du entsprechend einleiten? Weil das ist ja eben nochmal, es ist ja ein Riesenprojekt. Vielleicht kannst du noch einmal ein paar Zahlen droppen, wenn du magst. Und willst natürlich. Aber auch, dass man sich so ein bisschen die Dimensionen vorstellen kann, oder?
Ja, ich denke, ein Wort ist ein wichtiges Wort, ist Projektentwicklung. Mhm. Habe ich nicht wahnsinnig viel davon verstanden. Und da habe ich mich auch reinschaffen müssen. Das Ganze so ein mal im Kopf oder schauen, hey, was braucht es alles, wo fängt man an und wie kann man es auf einer Zeitachse abbilden. Und habe ich auch müssen umschauen nach Leuten. Weißt du, was will ich genau, wie will ich mein Team aufbauen, wo mir hilft, für die Ziele zu erreichen. Oder? Und was du vorher schon gesagt hast, die finanzielle Seite, oder? Haben wir natürlich müssen überlegen, wie ich das angehen mit der Finanzierung, oder? Und das habe ich auch noch nie gemacht vorher. Und, aber ich habe ein sehr gutes Netzwerk, ich habe gute Freunde. Und, ja, habe mich dann auch schlau gemacht. Und, der Marcel hat mir auch geholfen bei einer ersten Strukturierung, wo eigentlich aufzeichnet ist, okay, wann brauchst du ungefähr wie viel Geld und wie willst du das einteilen in Finanzierungsrunden, oder? Ja, würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen Zeit führen, so in die technischen Details hineinzugehen, wie das abläuft mit einer Finanzierungsrunde. Aber im Wesentlichen hast du Phasen von einem Projekt und je näher du zum Ziel kommst, desto weniger Risiko hast, oder? Und am Anfang bist du noch gar nie, dann ist das Risiko am grössten. Und jetzt ein Aktienpreis, wie spiegelt das eigentlich? Also am Anfang bekommst du Aktien relativ billig über und bist der Teilhaber von einer Firma, die noch nichts hat und nichts kann und warum steigst du auch mal wieder zu macht. Das muss man sehen. Ja, Startups, 80-90% von denen, die scheitern. Und dann teilst du das so ein in verschiedene Finanzierungsphasen und je näher am Ziel es kommst, im besten Fall geht der Aktienpreis auch auf. Oder? Also ist das so eine Bewertung, wo jeweils gemacht wird, eine neue Runde machst. Das habe ich also ein bisschen lernen und zusammenstiefeln. Und dann bin ich dann mal losgelaufen und habe angefangen, erste Investorengespräche zu führen. Was so ein bisschen im Kreis, also Family and Friends, man sagt, wir reden von den 3F, oder? Family, Friends and Fools. Also die Fools, die halt in so ein Early-Stage-Projekt investieren, da muss man ein bisschen verrückt sein, oder? Weil man einfach gar noch nicht recht weiss, ja, wie das jetzt so weitergeht. Du hast irgendeine Idee auf dem Papier und sonst gibt es noch nichts, oder? Und das war im 20. gewesen. Und jetzt, wenn man auf die Zeitachse schaut, mit Planen zu bauen, nächstes Jahr, also im 23. Oder? Also es sind recht Zeitdimensionen, die es braucht. Oder? Du hast eine lange Phase von Planung, zuerst konzeptuell, Strategie und dann kommt das Planungsteam, das aufstellst und dann geht es Richtung Bewilligungsphase und irgendwann hast du eine Bauphase, die dauert bis 2 Jahre. Und jetzt der Zeitplan, wie er jetzt auf dem Papier noch ist, wäre im Sommer 2023 eine Bauingabe zu machen und nachher nach dem Baubewilligungsverfahren im besten Fall 3-4 Monate später bekommst du eine Baubewilligung über und dann kannst du loslegen. Oder? Wir werden 2 Jahre bauen, also es ist recht eine lange Bauzeit, in 2 Phasen, also eigentlich sind es 3 Phasen. In der ersten Phase wird die sogenannte Hatchery fertiggestellt. Das ist so das Bruthaus, wo die Lachseier reinkommen. Und die erste Phase eigentlich vom Lachs im Leben. Oder? Und dann wird das erste fertiggestellt. Und dann können wir nachher eigentlich im 24, nach etwa einem Jahr Bauzeit, können die ersten Lachseier importieren. Und dann bauen wir den zweiten Teil fertig, wo dann schlussendlich der Grow-Out, also dort, wo der Fisch zuletzt drin ist, wenn er am grössten ist, oder bevor es nachher eine Ernte kommt. Und die dritte Phase vom Bau ist dann eigentlich die Verarbeitung. Weil der Fisch hat ca. 2 Jahre und in dieser Zeit brauchst du noch gar keine Verarbeitung. Also du machst eine Planung, machst vorher, aber den Bau machst du ganz am Schluss. Und so zieht sich das etwa über 2 Jahre. Nach einem Jahr kommen die Eier rein. Und der Lachs hat 2 Jahre, also dann kannst du daraus rechnen, können wir etwa im 26 auf dem Markt. Also es ist ein sehr langatmiges Projekt. Und das ist auch die grosse Herausforderung bei der Finanzierung. Es ist sehr ungewöhnlich. Also wenn man schaut, die Leute, die in Projekte investieren, das meiste, was gesucht wird, das ist typischerweise Tech, MedTech, Software, so die typische Silicon Valley Road, oder? Wo du innerhalb von 2-3 Jahren hast ein Produkt, hast irgendeine App, hast eine Software programmiert und dann im besten Fall kommt Microsoft und legt 500 Millionen auf den Tisch und alle haben Freude. Oder? Das ist so ein bisschen das, wo die Leute heute schauen und wollen investieren. Und ja, es ist bitter, wenn ein Projekt wie mir jetzt realisierst. Ich muss da ein bisschen schmunzeln und denken, ja du, aber was kannst du essen, die Software? Es ist so wie, schon noch verrückt, oder? Es ist viel Überzeugungsarbeit, muss leisten, ja. Die Leute finden es extrem spannend und glauben auch daran, weißt, denken, hey, es ist eine super Idee und es hat sicher einen Markt, oder? Also es macht total Sinn. Der Krieg hat es jetzt noch einmal gezeigt, oder? Zuerst ist Corona gekommen und hat gezeigt, wie die Wertschöpfungskette, dass die Globalisierung einfach zum Teil auch Probleme mit sich bringt, oder? Wenn du plötzlich keine Masken mehr hast und die nächste Produktion findet in China statt. Und jetzt behalten sie die selber, oder sie kommen nicht daher, weil niemand mehr schafft, mit dem Lastwagen oder was auch immer. Es ist alles ein bisschen zusammengebrochen, hat man gemerkt, hey, die Globalisierung, wo ja nicht schlecht reden, oder? Aber heute redet man von Entglobalisierung, oder? Dass man halt gewisse Produktionen wieder zurückholt. Und das ist etwas, was ja wir schlussendlich auch ansetzen, oder? Ich meine, der Fisch, 98% vom Seafood in der Schweiz wird importiert, oder? Beim Lachs ist es 99%. Und du weißt zum Teil nicht woher, oder? Also in der Schweiz sind wir noch relativ gut dran. Unsere Fischhändler und die machen einen guten Job. Die schauen auf Zertifikate, die schauen, wo kommt es her, oder? Aber wenn du Conspiracy gesehen hast, was sicher eine Übertreibung ist und eine ungerechte Überzeichnung und ein schlechtes Darstellen von dieser Branche, leider. Aber dann siehst du, ja, es gibt wirklich zum Teil Umstände, die herrschen auf Schiff oder auch in Zuchtbetrieben. Das ist bedenklich, oder? Und ja, wir in der Schweiz wissen gerne, wo das Produkt herkommt. Und daher kommt die Idee, oder? Dass man es zurück in die Schweiz holt, die Wertschöpfungskette schlussendlich wie wieder zurückholt und es hier macht. Und im Endeffekt hast du eine Steigerung von der Selbstversorgung. Das ist jetzt mit dem Krieg auch wieder das Thema geworden. Und hast natürlich auch Arbeitsplätze haben. Oder? Also wir werden schätzungsweise in der ersten Phase 50 Arbeitsplätze schaffen. Und dann in einer späteren Phase, wenn wir mit der Verarbeitung ein neues Detail ausbauen, gibt es noch mehr. Oder? Und ich glaube, das ist auch eine der positiven Seiten, oder, von diesem Projekt. Das ist eine lange Geschichte zum Erzählen. Aber ja, es gibt mittlerweile Heimer-Investoren gefunden, die verstehen und wo gesehen haben, hey, das solche Projekte müssen wir auch unterstützen. Also, es kann nicht nur Software sein und Medtech oder Krypto, sondern ja, es gibt auch noch diesen Bereich.
Aber wie war das so ein bisschen für dich gewesen, so ein bisschen eben die Investoren auch zu finden und das Ganze immer zu pitchen und so? Was hast du für dich so ein bisschen mitgenommen aus dieser Anfangszeit?
Ja, es war also eine rechte Überwindung. Es ist für mich, jetzt mit dir hier ein bisschen zu schätzen, das kann ich gut, aber ich ist nicht gerne auf die Bühne, ich nehme das Mikrofon und ist nicht so meins. Ja, habe ich auch zuerst ein bisschen ins kalte Wasser reingumpen, natürlich, oder? Aber ich habe ja relativ früh jetzt mein Team zusammenstellen können, das mich da natürlich unterstützt. Und wir sind jetzt dritte. Der eine ist ein Ingenieur, der Sune, ist unser CTO, also Chief Technology Officer. Der deckt den ganzen Bereich ab. Der kann jede Frage aus dieser Ecke heraus beantworten. Und dann habe ich den Phil, das ist der CFO, also Chief Financial Officer, der sich um die Finanzen kümmert. Der hat schon ein paar Startups begleitet. Der weiss, wie man eine Finanzierungsrunde organisiert. Der weiss, was ein Shareholder Agreement ist. Der kennt sich auf diesem Gebiet sehr gut aus. Und somit habe ich ein starkes Team, wo ich jetzt auch bei Investorengesprächen eigentlich problemlos mithalten kann. Ja.
Das ist cool, das ist mega cool. Ja. Ich wollte dich fragen, weil wir haben ja vorher so ein bisschen über Konzeptionierung geredet, so die ersten Schritte etc. Aber bevor du das ganze Projekt ja so wirklich ernsthaft in Angriff genommen hast, hast du dir ja auch ein bisschen überlegen müssen, was ist überhaupt das Potenzial von meiner Idee? Macht es Sinn, wie du sagst, Entglobalisierung etc., eine Lachszucht in der Schweiz aufzubauen. Was war so dein Gedanke zu dem Potenzial, eben vielleicht auch die Weltbevölkerung, die stetig anwächst, der Bedarf etc.?
Ja, also der Markt ist da. Also da gibt es gewisse Zahlen vom Bundesamt für Statistik. Und wir importieren, also 2018 waren es etwa 15'000 Tonnen gewesen. Das ist bereits verarbeiteter Fisch zum grossen Teil, oder? Also da kannst du 30% oder vielleicht sogar noch mehr noch mal draufschlagen. Das ist eine Riesenmenge. Das ist der meist konsumierte Fisch. Und da habe ich eigentlich nie daran gezweifelt, dass wenn man mit einem Schweizer Produkt kommt, wo qualitativ verhebt, dass das wird konkurrenzfähig sein. Da habe ich mir eigentlich nie den Kopf drüber zerbrochen. Das ist für mich sämtliche Indizien, die ich gesehen habe im Markt, haben eindeutig für das gesprochen. Und es ist ein sehr effizientes Protein vom Lachs, wenn du vergleichst mit anderen Proteinen. Jetzt sei es das Rinder oder Schwein oder Hühner. Der Lachs ist ein Kaltblüter. Und er muss nicht stehen, oder er wird getragen vom Wasser. Und das ist noch lustig. Das habe ich auch vor kurzem gelesen, aber dass sie effektiv Gründe, dass der viel weniger Energie verbraucht und eine sehr effiziente Verwertung von Futtermitteln hat. Oder? Und dort schneidet er so viel besser ab als die anderen, die vergleichbare gute Proteinquellen sind. Oder? Du hast natürlich die pflanzlichen Proteinquellen, wie jetzt zum Beispiel Soja ist sehr gute. Bringt andere Probleme mit sich, wie wir auch wissen. Oder? Vor allem, wenn die ganze Welt plötzlich Soja will, dann ist das auch nicht gerade unbedenklich. Aber ja, verglichen mit den tierischen Proteinen, die wir sind, ist der Lachs einfach eine Nasenlänge voraus. Und auch verglichen nachher mit dem Land, das man braucht, oder mit dem Wasser, das man braucht, schneidet er überall besser ab. Oder? Auch CO2-Footprint ebenfalls. Und das ist für mich ist klar gewesen. Ich meine, ich habe ganz am Anfang gesagt, wo ich noch an der Uni Nebenfach Ökologie gemacht und die ganze Entwicklung mit dass halt einfach gewisse Ressourcen knapp sind. Und es ist für mich ganz klar, dass die Entwicklung weitergeht in diese Richtung. Oder? Also der Fleischkonsum wird bei uns weiter zurückgehen und alternative Proteinquellen werden reinkommen. Also, das ist sicher nicht nur Fisch, aber dort ist aus dem Meer ist allgemein ein grosses Potenzial. Oder? Also Algen ist auch sehr interessant. Und von dem her wird es sicher nicht langweilig in Zukunft. Also wir planen natürlich nebst dem Projekt, wenn wir mit dem Lachs so weit sind, dann werden wir natürlich weitermachen und andere Projekte entwickeln. Und es gibt andere Fischspezies. Oder? Wenn du vergleichst, vorher haben wir gesagt, Kuh, Schwein, Rind, was gibt es noch? Noch die Truthahn und das Huhn und eine Ente und der Küngel. Aber ist der vorbei, oder? Ja. Es gibt über 500 Fischspezies, oder? Und zum Teil weiss man noch nicht mal, wie die sich die reproduzieren, oder? Also es ist ein riesengroßes Potenzial. Und darum redet ja Thurno auch von der Blue Revolution. Darum auch der Name Swiss Blue Salmon kommt eigentlich von dort, oder? Du hast in der Landwirtschaft die grüne Revolution gehabt und wahnsinnige Ertragssteigerung. Und das Gleiche passiert jetzt eigentlich mit dem, was aus dem Wasser rauskommt. Oder? Und du noch erwartet, dass die Weltbevölkerung wächst bis auf 9, 10 Milliarden, nachher knickt es dann. Aber wir haben eine wahnsinnige Zunahme von Menschen auf diesem Planeten. Und der Bedarf nach Protein, also die Statistiken, die sind schwindelerregend. Oder? Und die Frage ist ja, wie willst du die produzieren? Wo soll das zusätzliche Protein noch herkommen? Und da ist einfach wirklich das Wasser, was aus dem Wasser kommt, ist eine sehr gute und ist ja auch der schnellst wachsende Sektor. Oder? Mhm.
Glaub, du hast vorhin noch Seaspiracy, die Doc auf Netflix erwähnt. Mhm. Du hast gesagt, es war ein bisschen überspitzt dargestellt. Inwiefern hast du das Gefühl, jetzt als Fachmann, als Experte, ist das ein bisschen überzeichnet gewesen?
Ja, also ihre Message ist ja, du darfst den Fisch messen. Mhm. Das finde ich persönlich jetzt nicht. Ja. Oder? Ich finde, wir müssen die Nahrungsmittel, die das Meer uns bietet, müssen wir nachhaltig nutzen. Und hat so ein bisschen der gesamtheitliche Ansatz von Nachhaltigkeit, dass schlussendlich unsere Kinder, unsere Nachfahren auch noch etwas davon haben. Oder? Und Seaspiracy, die schmeißt einfach alle in einen Topf rein und sagt, nein, dann müsst ab morgen darf man auf keinen Fall mehr Fisch essen und zeichnet nachher einfach ein sehr negatives Bild. Oder? Also es gibt keine nachhaltige Fischerei bei ihnen. Und die gibt es. Und diesen Leuten hat man auch Unrecht. Oder? Es gibt sehr viele Leute, die sich anstrengen. Nicht nur in der Fischerei, es gibt es in der Landwirtschaft, es gibt es überall, die versuchen, einen Beitrag zu leisten, die versuchen, besser zu werden, die versuchen, einen besseren Footprint, weniger Umweltverschmutzung. Und wenn die nachher einfach alle zusammen in den gleichen Topf hineinschmeißen, und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen was bei Seaspiracy gemacht wurde, ist das echt schade.
Dort haben sie auch noch Beispiele mit Lachsfarmen. Mhm. Kannst du mal vielleicht auf das noch ein bisschen eingehen, was zum Beispiel der Unterschied ist, zwischen deinem Projekt und dem, was man jetzt zum Beispiel eben bei Seaspiracy gesehen hat?
Mhm, ja, sicher. Ja, das ist natürlich ein zentrales Problem. Oder? Die Lachszucht ist 99% findet statt in sogenannten Netzkäfigen. Das ist im Meer, in den Fjorden, in Norwegen, viel auch in Chile. Und dort hast du eigentlich das Wasser vom Meer oder vom Fjord, wo durch die Netzkäfige durchgeht. Oder? Und wenn jetzt der Fisch, also Fischkot oder auch Futtermittelreste, die gehen durch, die werden einfach weggespült. Und das heisst, sie schön zeigt in diesen Docks, du hast zum Teil unter diesen Netzkäfigen, die in den Fjord drin sind, das ist ein Fjord, das ist vielleicht 30 Meter tief, sie sind dort runtergetaucht, schauen und zum Teil haben sie dort Ablagerungen gefunden, von 5 Meter hoch. Hm. Einfach, schlussendlich ist es eben ein Cocktail. Also es ist schlimm, es ist nicht nur Futtermittelreste und Kot, sondern weil du im Meer drin bist, hast du natürlich auch Kontakt mit anderen Fischen. Die werden angelockt vom Futter, oder? Und dann hast du jene andere Fische und hast Übertragung von Parasiten. Und dann gibt es nachher Einsatz von irgendwelchen Chemikalien, um die Parasiten zu bekämpfen. Das Bekannte ist das Antibiotikum, das ist nicht ganz richtig. Es ist effektiv so, Antibiotika setzt man ein, für bakterielle Krankheiten zu bekämpfen. Oder? Und das ist der Konsum von Antibiotika ist in der Lachszucht in den letzten 20 Jahren massiv runtergekommen. Und es wird allgemein ein bisschen übertrieben. Aber ja, es ist halt auch etwas, wo jeder kennt. Eigentlich in Tat und Wahrheit sind es ganz viele andere Chemikalien, die dort eingesetzt werden. Zum Beispiel gegen die Lachslaus, wo ein schrecklicher Parasit ist, wo der Fisch eigentlich lebendig im Leib anfängt zu fressen. Oder? Und da wird sehr viel werden Chemiebomben eingesetzt und das ist echt tragisch. Wir haben jetzt auch mittlerweile, macht man es zum Teil in Boote rein und versucht, Chemikalien abzusaugen, dass sie nicht ins Wasser rausgehen. Aber was da in den letzten 30 Jahren gemacht worden ist, das willst du nicht wirklich wissen. Und darum muss man sagen, ist eigentlich auch berechtigt, dass halt Seaspiracy schlussendlich, es ist nicht die einzige Dock, es gibt ja noch andere Dock. Und berechtigterweise hat Lachszucht und allgemein die Fischzucht ein schlechtes Image bekommen. Oder? Das ist das grosse Handicap für uns. Oder? Wir unterscheiden uns so grundsätzlich. Es ist so komplett ein anderer Ansatz. Und, aber wir leiden natürlich ein bisschen unter dem, oder? Weil die Leute haben einfach ein schlechtes Image. Also die Fischzucht hat ein schlechtes Image bei vielen Leuten und das ist eine der grossen Aufgaben in der Kommunikation, die wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich werden müssen daran arbeiten. Oder? Das Ziel ist natürlich, dass der Pro-Kopf-Konsum, der jetzt in der Schweiz bei etwa 9 Kilogramm Seafood ist, dass man das aufbringt, oder? Ganz klar. Da werden wir uns auch versuchen, mit den anderen Schweizer aus der Fischbranche zusammen ja, nicht jetzt ein Branchenverband oder so, aber einfach, ich glaube, mit den Kommunikationsmitteln, die es heute gibt, kann man viel erreichen. Und den müssen wir aufbringen, den Pro-Kopf-Konsum. Das ist einfach und vor allem den Schweizer Fisch fördern.
Mhm. Weißt du, wenn man das so im Fernsehen sieht, das Netz im Meer, dann denkt man eigentlich so, das ist so mega artgerecht und so. Und denk, also ich jetzt eben als Laie, denke gar nicht, dass das irgendwie für die Umwelt mega schädlich ist. Und ihr macht ja eigentlich das alles separiert. Also der Fisch ist ja nicht im Meer oder im See oder was auch immer, sondern er ist ja in einer, du hast vorhin gesagt, Halle genannt, wo dort gezüchtet wird. Vielleicht kannst du trotzdem noch so ein bisschen auf den technischen Aspekt noch zum Schluss sprechen kommen, wie das bei euch dann so ein bisschen funktionieren wird. Du hast zwar schon gesagt, eben dann ist das mit den Eiern, dann wachsen sie 2 Jahre lang und dann werden sie schlussendlich verarbeitet. Oder was hast du gesagt? Geerntet, oder?
Ja, geschlachtet, genau. Geerntet. Genau, das ist so. Geerntet. Ja, wir verwenden ein wunderschönes Wort, das ist total blöd. Ich habe mich aber schon selber gefragt. Ja.
Genau. Aber kannst du mal uns noch ein bisschen mitnehmen, wie das so ein bisschen funktioniert? Im Sinne von, eben, du musst ja dann die Eier, glaube ich, auch importieren, nehmen wir, oder?
Ja, ins Land.
Genau. Und dann so ein bisschen. Eben, es gibt ja auch einen CTO, den ihr jetzt schon habt, wo dann das Ganze wie muss planen, wie das wird funktionieren. Ich nehme an, das wird auch überwacht, etc. Auch, dass wir da noch so ein bisschen vielleicht zum Schluss noch ein bisschen ins Detail gehen können.
Ja, auf jeden Fall. Du hast das Wort artgerechte Haltung in den Netzkäfigen angesprochen, wo aber nachher schlussendlich viel negative Auswirkungen auf die Umwelt hat. Oder? Und das zeichnet eigentlich ein recht gutes Bild, weil was eine artgerechte Haltung ist oder vielleicht sogar eine bio-zertifizierte Haltung, oder? Das mag sehr gut sein für den Fisch. Aber ob es dann auch wirklich gut ist für die ganze Umwelt, das ist noch nie geschrieben. Oder? Weil das ist schlussendlich der Nachhaltigkeits-Approach ist viel umfassender als jetzt einfach leider tiergerechte Haltung, also sagen wir, der biologische Approach, oder der Biozertifizierungsapproach, wo super ist, aber er wird natürlich er wird dem Ganzen ein bisschen zu wenig recht. Oder? Es gibt jetzt für uns zum Beispiel gibt es noch keine Zertifizierung für Bio. Da arbeitet man dran in Deutschland. Aber das, das dauert, denke ich, noch 5 oder 10 Jahre. Und was bei uns natürlich ist, wir haben der Fisch ist in einem grossen Fischbecken. Also es ist eben ein grosses Aquarium. Und was wir bieten, ist konstant permanente Konditionen. Also du hast eigentlich sehr sauberes Wasser, du hast eine hohe Verfügbarkeit von Sauerstoff, hast eine hohe Verfügbarkeit von Futter, also der Fisch muss nicht hungern. Und das sind alles so, wenn du von Tierwohl redest, oder, sind das so die ganz wichtigen Aspekte. Oder? Hat der Fisch genug zu fressen, oder das Tier? Ist es in einem Umfeld, wo es ihm wohl ist, oder ist es gestresst? Und dort kommen wir natürlich, dort punkten wir überall. Also wir haben eigentlich recht ein höchstes Tierwohl, oder? Und haben auch tiefe Mortalität. Wenn man vergleicht, jetzt, was in einem Netzkäfig passiert, oder auch in der Natur, von den Wildlachs, da kommen weniger als 95% von denen, die auf die Welt kommen, kommen 2-3 Jahre später zurück. Die meisten sterben. Sei es jetzt wegen einer Krankheit, sei es wegen einem Predator, oder dass sie von einem anderen gefressen werden. Und in der Zucht kehren wir das ein bisschen um. Also wir wollen natürlich, der Fisch ist unser Produkt. Wir wollen nicht, dass unser Fisch gestresst ist. Wir wollen, dass es ihm gut geht, dass er gut frisst, gut wächst und schön aussieht. Und da gibt es ein bisschen eine Misskonzeption. Oder eben, wenn man gerade das Eisberg gesehen hat, dann meint man irgendwie, oh nein, die bösen Leute und die armen Fische. Das stimmt überhaupt nicht. Oder? Also, ich bin als Unternehmer jetzt mal gesehen, viel glücklicher, wenn es dem Fisch gut geht. Dann habe ich das beste Produkt und bekomme am meisten Geld dafür. Also, es leuchtet eigentlich ein, wenn man es mal durchdenkt. Oder? Und das ist so ein bisschen der Unterschied von der Kreislaufanlage zu der Netzkäfig. Oder? Wir können das Wasser, das reinkommt und das Wasser, das rauskommt, können wir kontrollieren und filtern auf beiden Seiten. Also gibt es mal eine mechanische Filtration mit Trommelfilter, mit Netz, wo der Fischkot und Futtermittelreste etc. rausgenommen werden aus dem Wasser. Mit dem kannst du nachher entweder das Dünger einsetzen oder kannst auf Biogasanlage damit. Und in einem Netzkäfig ist es draussen im Wasser. Also das ist ein grosser Unterschied. Und das Wasser, das reinkommt bei uns, das wird auch kontrolliert und gefiltert. Und das ermöglicht uns, also wir können garantiert parasitenfreies Produkt anbieten. Oder? Also bei uns kommt kein Parasit rein. Und der Fisch hat von dem her keine Parasiten, die wir müssen wiederum bekämpfen mit irgendeinem Medikament, einem Chemikalie. Oder? Das macht es sehr attraktiv. Oder? Wir haben keine Parasiten, wir brauchen kein Antibiotikum, wir haben keine Microplastics drin. Also ganz, ganz keine Microplastics. Das ist noch schwierig. Also nein, wir durch die Argumentation aufrechtzuerhalten. Wir müssen die wahrscheinlich sagen 99%, weil irgendetwas ist zuletzt auch noch beim saubersten Bergsee in der Schweiz drinnen, weil es nämlich wie der Sahara-Staub ja hergeluftet wird. Aber sie sind sicher vernachlässigbare Mengen. Oder? Und
ja. Du hast vorhin noch so ein bisschen gesagt, eben Qualität ist dir natürlich mega wichtig, dass es dem Fisch gut geht, das Tierwohl etc. Jetzt im Gegensatz zu, keine Ahnung, einem Fjord, wo irgendwie ein Zucht ist oder so. Erstens, wieso macht man das dort? Ist es einfach günstiger zum Produzieren und einfacher? Und dann wäre die zweite Frage eigentlich so ein bisschen im Gleichen. Ich nehme an, durch den Aufwand, den ihr ja habt, oder den Effort, den ihr betreibt, wird das Produkt dann sicherlich auch ein bisschen teurer sein, vielleicht als bisherige Produkt. Vielleicht kannst du zu dem auch noch etwas sagen. Wäre sicher noch spannend.
Mhm. Ja, also die Netzkäfigindustrie ist eigentlich dort entstanden, wo der Lachs auch wild vorkommt. Oder? Das ist Island, Norwegen, Schottland, England, das sind die Länder, wo es den Atlantischen Lachs auch wild gibt. Und die waren eigentlich führend. Und dann haben die Norweger, die Nummer 1 auf der Welt, und das ist noch lustig, also Norweger, kennst du vielleicht, ihren Staatsfonds, ist legendär, oder? Ist jetzt, glaube ich, Nummer 1 oder 2 auf der Welt. Und wahnsinnig viel Geld. Das kommt aus der Norweger, ihrem Öl. Und Öl ist, Nummer 1 gewesen, immer eigentlich bei der norwegischen Wertschöpfung. Und ist überholt worden, wo der Ölpreis runtergefallen ist, und zwar von der Lachsindustrie. Also nur so, dass sie in ein Verhältnis zu rücken. Oder? Also es ist eine wahnsinnige Industrie, die hier entstanden ist über die letzten 30 Jahre. Und die hatten keinen Platz mehr gehabt, weil die Fjorde, ja, mittlerweile haben die Norweger angemerkt, es ist nicht mehr gut, oder? Und haben angefangen, jetzt musst du eine Lizenz haben. Und die Lizenz kostet immer mehr Geld. Und das drückt jetzt den Preis vom Lachs aus dem Netzkäfig weiter rauf. Weil du hast natürlich recht, oder? Also so eine Anlage, wie wir jetzt eine bauen, kostet es natürlich ein Gewehr. Und im Endeffekt ist der Lachs aus der Kreislaufanlage ein bisschen teurer als aus einem Netzkäfig. Oder? Gibt jetzt allerdings eine Anpassung. Oder? Die haben jetzt mittlerweile auch werden die Umweltkosten, also sind wir nochmal beim Thema, wie vorher bei der Carbon Tax, die werden dann jetzt vermehrt auch angelastet. Oder? Und was ja auch richtig ist, weil es soll schlussendlich in deinem Endprodukt ja reflektiert sein. Oder? Und die Norweger haben fast nichts mehr gehabt, zum Expandieren, und sie wegen dem auf Chile. Und Chile ist auf der Südhalbkugel, da gibt es keinen Lachs. Und mittlerweile ist die beste Kingsalmon-Fischerei in Chile. Weil sind so viele Lachse abgehauen aus diesen Netzkäfigen. Das passiert immer etwa bei Stürmen oder können die ab. Mhm. Das ist jetzt die beste Kingsalmon-Fischerei auf der Welt, ist in Chile und in Argentinien. Und der englische Adel fliegt nicht mehr nach Alaska, sondern die fliegen nach Chile und nach Argentinien. Jetzt ist furchtbar eigentlich. Also das hat die ganze Ökosystem dort zum Teil total durcheinander gebracht. Und ja, nicht nur Gutes gebracht dort runter. Chile hat so grosse Probleme, die müssen per Gesetz immer noch Antibiotika ins Futter rein tun. Also, die haben richtige Probleme. Die haben gewisse Bakterien im Wasser, die sie nicht in den Griff bekommen. Oder? Und dass es nicht Ausbrüche gibt, grössere, haben die gerade per Gesetz mal gesagt, dass man Antibiotika futtern muss. Also ja, das ist wirklich. Das sind nachher eben genau die Sachen, die schlussendlich zu diesem negativen Image geführt haben, was es heute gibt. Oder? Und da werden wir viel zu tun haben. Aber ich glaube, ja, mit den heutigen Kommunikationsmitteln ist das möglich. Und sind da sehr positiv, dass wir uns gut positionieren können und auch mit einem leicht höheren Preis als jetzt der billigste norwegische Lachs haben wir gleich auch einen schönen Absatzmarkt.
Was reden wir da so? Eben, jetzt kann ich, was kostet 100 Gramm in einem normalen Lebensmittelgeschäft?
Ja, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Preise, Qualitäten. Die teuersten, also man muss unterscheiden zwischen dem rohen und dem geräucherten, oder? Und so die teuersten geräucherten in einem Coop oder in einem Migros ist die 100 Gramm Packung ist so um die 15 Franken. Mhm. Also das heisst Kilo 150. Mhm. Und es gibt so einen Nasdaq Salmon Index, wo wird auch gehandelt, oder? Mhm. Und der ist über die letzten Jahre ist der eben so um die 8 Euro umgedümpelt. Mhm. Und das ist ein Fisch head on gutted, also der ganze Fisch mit dem Kopf und allem einfach ausgenommen. Mhm. Das ist bezeichnet, das ist head on gutted. Der ist an dem Salmon-Index um die 8 Euro umgedümpelt. Und da siehst du, was das für eine Wertschöpfung ist. Oder? Und nachher für 160 Franken hier verkauft werden. Und 50, 160. Und das ist so ein Premium-Produkt. Und dann geht es runter auf, ich weiß jetzt nicht, was der einfach Brötli-Lachs kostet. Aber da gibt es sehr grosse Preisunterschiede. Und wir werden uns natürlich in dem Premium-Segment positionieren.
Cool, mega, mega spannend. Vielleicht noch zum Schluss, das Thema Label ist jetzt auch schon ein paar Mal gefallen, beziehungsweise Stichwort Label. Vielleicht kannst du zu dem auch noch ein bisschen sagen, wie viel Wert hat das für den Konsumenten überhaupt, beziehungsweise wie glaubwürdig ist das überhaupt noch mit diesen ganzen Labels? Da kommt man auch gar nicht mehr. Also als Konsument, dann nimmst du irgendetwas aus dem Regal, ob es jetzt Fisch ist oder sonst irgendetwas, da sind irgendwie drei Labels drauf, es sieht nice aus, sieht cool aus, aber was wirklich dahinter steckt, ist auch noch schwierig.
Ja, ist noch eine spannende Diskussion, und je nachdem, mit wem als man redet, heisst es, ja, das ist das Wichtigste und der Schweizer schaut nur auf Labels beim Einkauf und sonst kann er sich ja überhaupt nicht verlassen. Und dann hörst du aber andere Leute, die sagen, hey, vergiss doch das, die Labels, das ist Greenwashing und ASC und MSC und whatever. Hat man, voilà, sind wir nochmal bei der Doc, oder? Hat man ja gesehen, was passiert zum Teil, oder? Es gibt sehr viele Länder, hast du einfach eine Korruption, oder? Und ja, das Resultat ist nachher, dass du irgendein Produkt hast mit irgendeinem Label, aber wem sollst du vertrauen? Und wir sind dort auch sehr, sehr zögerlich, sagen wir mal. Wir warten jetzt mal und schauen, was sich da noch alles entwickelt, weil wir sind noch nicht auf dem Markt und wir müssen das nicht heute entscheiden. Aber wir tendieren schon sehr stark Richtung Nachhaltigkeitslabel und sind so mit der Uni im Schauen, weißt, wegen Lifecycle Assessment, dass man effektiv auch auf dem Papier kann beweisen, was wir für einen Fußabdruck haben, oder? Und was genau ist was für Schritte und was für Rohstoffe schlussendlich bei unserem Fisch mitgespielt haben, oder? Das wird sehr wichtig sein. Und jetzt habe ich den Faden
verloren. Wegen der Labels.
Ah ja, genau, wegen der Labels. Und ja, kurz angesprochen, Biozertifizierung gibt es leider noch nicht für die Kreislaufanlage. Aber ich weiss, dass in Deutschland ist man dran am Arbeiten, etwas zu entwickeln. In Amerika gibt es es schon. Aber ja, da schauen wir, was kommt und hoffen, es soll vielleicht noch die eine oder andere Studie gemacht werden zu diesem Thema. Wäre sicher auch etwas, was dem Konsument gut käme. Aber ich habe es also noch nicht Zuverlässiges gesehen, wo ich könnte sagen, es sind ein paar tausend Leute effektiv befragt worden, mit einem intelligent designten Fragebogen zum Thema Labels. Also, ja, bin ich gespannt, was da noch kommt.
Mega spannend, ich auch, absolut. Auch spannend ist der Weg, wo du bis jetzt gegangen bist. Es wird ja noch viel kommen. Du bist da erst, ich sage es jetzt mal immer noch, so ein bisschen in der Anfangsphase drin. Wir haben vorher so ein bisschen über das Thema Finanzierung geredet, was mega wichtig ist. Schlussendlich, hast du schon ein paar Mal angetönt, ist ein Projekt, das sehr kapitalintensiv ist. Und das ist mega wichtig, das ist ein Disclaimer, das ist keine irgendwie Anlageempfehlung, Anlageberatung, was auch immer. Aber beim Rudi gibt es eine Möglichkeit, sich zu beteiligen. Ich denke, das ist schon noch wichtig, dass man es auch noch schnell hervorhebt, beziehungsweise eben weiss, falls jemand interessiert wäre. Es würde eine Möglichkeit geben, und da darfst du mega gerne vielleicht noch schnell sagen, falls jemand interessiert wäre, wo man sich informieren kann und falls man sich beteiligen würde, wie das möglich ist.
Hey, ja, sehr gerne. Danke vielmals für die Gelegenheit. Wir haben, der einfachste Weg ist eigentlich über unsere Webseite www.blueshelmen.ch. Dort findest du den Kontakt zu uns. Wir sind mit Handynummern und E-Mail drauf. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Aktuell haben wir ein sogenanntes Crowdinvesting am Laufen. Auf einer Plattform, die spezialisiert ist auf so Crowdinvesting-Sachen. Das ist conda.ch und die läuft jetzt noch 2 Wochen. Und dort kannst du eigentlich direkt Partizipationsscheine erwerben, wo dann ein Teil von unserer Firma gehört. Und der Partizipationsschein ist etwas wie eine Aktie, einfach ohne Stimmrecht. Und das heisst, du bekommst also auch eine Dividende ausgeschüttet über. Im besten Fall bekommst du die nächsten 30 Jahre, wenn der Betrieb mal läuft, bekommst du jedes Jahr eine schöne Dividende. Und kannst du auch handeln damit, also kannst du auch verkaufen, weiterverkaufen wie eine Aktie. Und das ist alles zusammen möglich auf dieser Plattform conda.ch. Die haben den ganzen Prozess digitalisiert. Also du loggst dich ein, entscheidest dich, ich will 500 Franken investieren oder ich will 3000 Franken investieren. Und dann bist du relativ schnell, bist am Ziel angelangt. Das ist digitalisiert, online, sehr schnell, unkompliziert. Und dann parallel dazu machen wir natürlich auch klassische Finanzierungsrunde. Ja, jemand, der für das interessiert ist, das sind mehr die grösseren Beträge, sind industrielle Investoren. Kommen sowieso via E-Mail meistens rein, oder?
Cool, mega spannend. Unbedingt mal reinschauen, auf jeden Fall auf der Homepage. Das ist ein mega, mega spannendes Projekt. Und wie gesagt, für mich ist es halt mega schön, so ein bisschen zu sehen, was jetzt so ein bisschen passiert ist und so und die Fortschritte. Und ich weiss eben, wie ich am Anfang gesagt habe, vor gut einem Jahr, anderthalb Jahren, wo du mir das alles so ein bisschen aufgezeigt hast. Und jetzt siehst du einfach so ein bisschen, was gegangen ist. Und ja, es sind wichtige Zwischenschritte, glaube ich. Und bestätigt, glaube ich, auch so ein bisschen deine Vision im Sinn von, dass du auf einem guten Weg bist und dass es etwas mega cooles könnte werden.
Ja, danke. Genau. Danke für die Gelegenheit, hier bei dir im Podcast zu reden. Ich finde es ein super Format. Und who knows, vielleicht machen wir es ein paar Monate wieder und es gibt viel zu berichten.
Absolut, halt mich auf dem Laufenden. Zum Schluss machen wir das wie immer. Der Gast, der für den nächsten Gast, der in dem Fall jetzt aber noch nicht bekannt ist, einfach eine Frage mit auf den Weg geben, die man dann eben am Anfang wieder als Intro stellen. Genau. Was hast du für eine Frage, wo du würdest sagen, hey, nimm mich jetzt einfach generell Wunder und würde ich gerne im nächsten Gast mitgeben?
Man muss jetzt nicht noch Background-Infos haben, der andere hat ja...
Nein, das hätte ich auch nicht gewusst.
Nein,
das hätte uns einfach gerade mega gut gepasst.
Ha, lustig. Irgendeine Frage.
Vielleicht im Zusammenhang mit Fisch, Konsum, Nachhaltigkeit, Label, Netflix, Finanzierung, Investoren.
Ja, wann hast du das letzte Mal Fisch gegessen?
Das letzte Mal ist eine gute Frage. Einfach, simple, aber eine sehr gute Frage. Wann hast du das letzte Mal gegessen?
Bei mir ist es eine Woche. Habe ich Saibling gefangen, Silvoplanersee, und frische Saibling gemacht, Spargel.
Ah, du hast ihn selber gefangen? Ja, aber kannst du die...
Hervorragend gewesen.
Kannst du die ausnehmen?
Ja, das kann jeder, ist ganz einfach.
Nein, ich meine, ich bin ja erst gerade in Miami wieder gewesen, haben die geschrieben gehabt. Und ich gehe auch mega gerne fischen, aber ich kann die sicher nicht ausnehmen. Da läuft mich gerade.
Ja, es gibt Leute, die nicht können. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich bin als kleiner Bub immer auf dem Bauernhof gewesen. Und ich habe andere Sachen erlebt, von dem her.
Ja, vielleicht kannst du mir mal einen kleinen Kurs geben, mal schauen.
Ja, sicher können wir machen.
Voll. Hey Rudi, merci viel mal für deine Zeit. Mega spannend gewesen. Keep going. Und wie immer gehört deinem Gast die letzten Worte.
Die letzten Worte? Ja, mir ist gesagt worden, was auf unsere Crowdfunding, Crowdinvesting. Plattform hinweisen, konta.ch. Würde mich natürlich mega freuen, wenn da der ein oder andere sich entschließt, bei uns mitzumachen und zu investieren. Und wie man so schön sagt, Teil von der Lösung zu werden. Hey, danke vielmals für die Gelegenheit, auf dem Podcast zu reden, Stefan. Super.